Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Moscha Droster Mikrofon herzlich willkommen. Mehr Hexen braucht das Land, braucht der Kontinent. Dieser Meinung ist man am Maxim Gorki Theater in Berlin. Dort hatte das Stück Re-Witching Europe Premiere. Und was es mit dieser Wiederverhexung auf sich hat, das erfahren Sie gleich. Außerdem geht es um Oskar Schlemmer. Was und wie er nach seiner Zeit am Bauhaus malte, das zeigt eine neue Ausstellung in Wuppertal. In Darmstadt wird gerade der Georg Büchner Preis an den Schweizer Autor Lukas Beerfuss verliehen. Wir berichten live von der Veranstaltung. Den Anfang macht jedoch ein Kapitalverbrechen, für das der Mensch seit seinem Erscheinen nicht lange gebraucht hat. Mord. Und dafür reicht nicht nur ein Donnerschlag. Er ist geschehen, il primo omicidio, der erste Mord von Kain an seinem Bruder Abel. Il primo omicidio, so heißt ein Oratorium von Alessandro Scarlatti, das zeigt, wie die Empfindung von Neid, Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu unmoralischem Handeln und Selbstjustiz führen können. Erst vor gut 50 Jahren wurde das Werk wiederentdeckt. Gestern hatte es an der Berliner Staatsoper Premiere im Rahmen des Barockfestivals. Deutschlandpremiere muss man vielleicht genauer sagen, denn die Produktion ist eine Übernahme aus Paris. Romeo Castellucci hat Il Primo Omicidio inszeniert und das ist wie gesagt keine Oper, sondern ein Oratorium. Frage an Uwe Friedrich deshalb zuerst einmal, ist das überhaupt ein Werk, das auf die Bühne gehört?
Also es ist jedenfalls ein Werk, das man auf der Bühne machen kann, auch überzeugend. Das hat vor ein paar Jahren schon Andrea Moses in der Potsdamer Friedenskirche bewiesen, die das sehr spannungsgeladen gemacht hat, sehr überraschend auch. Romeo Castellucci ist natürlich nicht der Mann für ein irgendwie naturalistisches Theater, sondern sozusagen der Installationskünstler unter den Regisseuren, der da Bilder auf eine eher meditative Art präsentiert und es vielleicht in so eine katholisch-meditative Richtung drängt, wo eben in anderen Produktionen das Dramatische betont wurde.
Also bietet die Inszenierung nicht mehr als nur ästhetisch aufgeladene Bilder?
Im ersten Teil sind es in der Tat vor allem schöne Bilder von wandernden Lichtbalken durch so eine Art Milchglasscheibe gesehen oder wie durch eine Milchglasscheibe. Es sind natürlich Gasevorhänge und dann gibt es so einen Rauchofen. Es geht ja ursprünglich, Auslöser dieses Mordes ist ja das Opfer der beiden Brüder und dass die unterschiedlich vom strafenden Gott angenommen werden. Im zweiten Teil ist dann was ganz anderes. Da sehen wir auf so eine Heidelandschaft. Dort vollzieht sich dann der Mord und die Reaktionen der Eltern darauf und Gottes und Luzifers. Da wird die Handlung dargestellt von Kindern, während die Sänger im Graben sind. So ein sehr epischer, verfremdeter Effekt. Castellucci hat dazu gesagt, er wolle die Unschuld zeigen, mit der dieser Mord geschehe, dieser erste. Das ist natürlich eine Menge Gerede und eine Menge Humbug, denn dass es mit der Unschuld der Kinder nicht weit her ist, ist ja nun auch nichts Neues. Und dieser Verfremdungseffekt ist dann doch auch ein bisschen ermüdend auf die Dauer. Es schwebte ihm wohl sowas Ähnliches vor wie beim Puppentheater, aber diese zweite Unmittelbarkeit stellt sich nicht ein, es zieht sich dann doch.
Eine Enttäuschung, also die Inszenierung. Kommen wir zur Musik. Nicht zum ersten Mal ist der René Jacobs zu Gast bei den Barocktagen in der Berliner Staatsoper. Aber für das Orchester war es eine Premiere, das belgische B-Rock Ensemble. War das ein gelungener Einstand?
Also bisher bei den Barock-Eskapaden der Staatsoper, das gibt es ja schon seit vielen Jahren, dass die, wenn die Staatskapelle unterwegs ist, dass die dann Barockopern spielen. Bisher waren da die Akademie für alte Musik und das Freiburger Barockorchester, die Partner, und die spielen doch in einer anderen Liga. Das war relativ farbarm und mal schneller, mal langsamer, aber sonst wenig Charakteristik in der Musik. Wir hören mal, wie Christina Hammerström den Kain singt. Christina Hammerström als Kain mit diesem B-Rock Orchestra im Hintergrund, das gerade im zweiten Teil dann auch merkwürdige Portamenti gespielt hat, wie man die fast nur aus dem Rosenkavalier kennt. Sonst, ich war stilistisch, sagen wir mal, überrascht.
Überrascht. Und von den Sängern vielleicht auch positiv überrascht?
Christina Hammerström haben wir gerade schon gehört und Olivia als Kain und Olivia Vermeulen als Abel auch wirklich sehr schön gesungen. Benno Schachtner singt die Stimme Gottes, ein sehr elegant und stilsicher singender Countertenor. Gesungen wurde das wirklich gut. Insgesamt können dies aber dann doch nicht rausreißen, wenn eben es so ja doch relativ uninspiriert und abwechslungsarm ins Positive gewendet, ebenso meditativ wie die Szene aus dem Graben klingt.
Die Barocktage an der Staatsoper, die finden ja immer dann statt, wenn die Staatskapelle mit Barenboim auf Tournee ist. Jetzt hat das Ganze aber nicht mehr den Charakter eines Lückenfüllers wie früher vielleicht, sondern eines ganz eigenen Festivals. Welches Programm steckt dahinter?
Also das wird jetzt ergänzt durch Wiederaufnahmen zum Beispiel der berühmten Dido und Aeneas Inszenierung von Sascha Walz und es gibt noch Purcells King Arthur, ein Scarlatti-Projekt, Love You So Son of a Bitch, wo man schon am Titel merkt, da will man jetzt ganz modern sein. Und es sind einige sehr hochkarätige Solisten und Ensembles noch eingeladen. Jordi Savall kommt mit dem Concert de Nation. Auch die Akademie für alte Musik tritt auf. Academia Byzantina, ich könnte jetzt noch einige weitere wirklich tolle Namen nennen. Sehr gutes Programm, das da drumherum gestrickt wird.
Also dramaturgisch auch überzeugend.
Das ist schon eine sinnvolle Konfrontation von in diesem Fall hauptsächlich Scarlatti und Purcell, die ja nun wirklich genaue Zeitgenossen sind und da gegenübergestellt werden, zu welchen unterschiedlichen stilistischen Lösungen im Barock man kommen konnte in den verschiedenen Nationen. Ja, das ist eine gute Idee.
Sagt Uwe Friedrich, vielen Dank. Das Barockfestival an der Berliner Staatsoper geht noch bis Sonntag nächster Woche. Und nur ein paar Gehminuten von der Staatsoper entfernt, einmal über die Linden rüber, befindet sich das Maxim Gorki Theater. Und auch da gab es gestern eine Premiere. Auch da ging es um einen Mythos, aber um das Gegenteil des männlichen Blutdurstes. Beschworen wurde nämlich das ewig Weibliche, das Zurück zur Mutter Erde, die Wiederverhexung Europas. Rewitching Europe heißt die neue Produktion der israelischen Regisseurin Yael Ronen. Im Theater die Fachfrau für globale Krisenthemen wie das Leben nach dem Holocaust, die Jugoslawienkriege oder der Nahostkonflikt. Bierernst geht es bei Yael Ronen nie zu. Lieber setzt sie auf bissige Pointen und Doppelbödigkeit. Inwiefern das auch für ihre neue Produktion Rewitching Europe gilt, das weiß Barbara Behrendt.
Sechs Schauspielerinnen und Schauspieler stehen in weiten, bekritzelten Gewändern und Astkronen auf dem Kopf auf der Bühne. Gespannt schauen sie auf die animierten Bilder, die zu schamanischer Musik auf einen Gasevorhang projiziert werden. Schlangen drehen sich spiralförmig, winden sich zu Pflanzen, zu einem üppigen Frauenkörper mit großen Brüsten, dessen Unterleib Feuerräder gebiert. Bis sich der Körper in einen Baum verwandelt und von Männern mit Äxten abgehauen wird. Diese erste Szene des 75 Minuten kurzen Abends steht für das Ganze. Die weibliche Urkraft wird gefeiert. Das männliche, faustische Prinzip, das sich die Welt untertan macht, soll überwunden werden. Der Mensch, so wird immer wieder beschworen, kann sich vor dem Aussterben nur retten. Er kann die Klimakatastrophe, ja die Apokalypse nur dann verhindern, wenn er sich des Prinzips des weiblichen, umfangenden, zyklischen besinnt und das Patriarchat auskotzt. Yael Ronen hat also nicht, wie angekündigt, einen Abend über die Hexenverfolgung in der Neuzeit entworfen, sondern darüber, wie wir dem Klimawandel begegnen und die Welt retten können. Inszeniert mit ironischen Brechungen, mit komischen Dialogen, skurrilen Kostümen, doch durchaus ernst gemeint, was die moralische Aussage anbelangt.
Jede großzügige Handlung schafft Raum der Großzügigkeit. In der echten Welt ist jede Handlung ein Ritual und jedes gesprochene Wort ein Zauberspruch.
Raunt es am Ende Cesse de Tertian von der Bühne. Doch zuvor müssen noch so einige esoterisch-emanzipatorische Rituale exerziert werden. Das Publikum sitzt auf der Bühne und im Parkett. Zwischen den Stuhlreihen, oben und unten, Holzpflöcke, Vermessungsgeräte und abgesperrte Baustellen. Während der Umbauarbeiten am Gorki-Theater, die ja momentan tatsächlich stattfinden, habe man, das berichten die Spieler, unter der Erde Knochen eines Mädchens gefunden. Unter dem Theater befände sich eine 7000 Jahre alte heilige Stätte. Ruth Reinecke, so erzählt sie selbst, sei in ihren Träumen von ihrer Großmutter aufgefordert worden, in dieser Grube zu buddeln. Dort ist sie auf eine Figurine gestoßen, eine kugelige Frauenfigur, die sie nun zu einem Blutritual mit vier menstruierenden Kolleginnen drängt, darunter Lea Dräger.
Bitte nehmt eure Tampons raus. Tampons rausnehmen.
Ruth, hat die Stimme einen Namen?
Sie nennt sich selbst die große Mutter. Sie will uns helfen, eine Verbindung zu unserem verlorenen Wissen wieder aufzunehmen. Es ist Teil eines Blutrituals.
Ruth, ich trinke nicht mein Periodenblut. Ich trinke auch nicht das Periodenblut. Ich esse auch keine Plazenta. Ich esse keine, ich trinke kein Periodenblut.
Frauen. Also, ich habe alle Informationen, die ich erhalten habe, auf diese eure Gewänder geschrieben. Es sind Anleitungen für drei verschiedene Rituale. Diese Rituale sollen uns helfen, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren, indem wir das Zeitalter des Patriarchats beenden und wieder Verbindung mit der Mutter Erde aufnehmen.
Es folgen Gesänge, ekstatische Tänze, die Frauen mischen Kräuter und versuchen, es wie Frau Holle mit Daunen schneien zu lassen. Ein skurriles Hexenspektakel, bei dem auch Greta Thunbergs Cassandra-Rufe zitiert werden. Derweil überidentifiziert sich Lindy Larsson, der einzige Mann hier, mit der Erdgöttin aus Wagners Rheingold und trifft in Lappland auf ein sprechendes Rentier, gespielt von Orit Nachmias, das ihn zur moralischen Umkehr bewegen will, bevor die Menschheit im späten Plastikzeitalter ausstirbt. Mit den Biografien der Schauspieler arbeitet Ronen diesmal weniger. Auch historische Fakten spielen keine Rolle. Der Abend bewegt sich auf keiner gesellschaftspolitischen Ebene, sondern auf rein esoterischer. Ein waberndes, mythisches, psychospirituelles Raunen, das immer wieder mit einem Gag aufgelockert wird, aber gedanklich flach bleibt. Die Frauen sind hier reduziert auf ein Prinzip, das des erdverbundenen, emotionalen, umfangenden. Mit den pointierten, bissigen Inszenierungen zum Nahostkonflikt oder zum Jugoslawienkrieg kann Rewitching Europe bei aller Endzeitstimmung nicht mithalten.
Das ewig Weibliche zieht also auch nicht immer hinan. Zumindest nicht am Maxim Gorki Theater. Eine etwas enttäuschte Barbara Behrendt war das über Rewitching Europe von Yael Ronen. Nicht nur einem lichten Fenster, sondern gleich einer lichten Zukunft entgegensteigen sie. Die Personen auf der Bauhaustreppe, dem berühmtesten Bild von Oskar Schlemmer. Die Gegenwart hatte sich in der Entstehungszeit dieses Bildes schon eingedunkelt, 1932. Und kurz danach sollte es in Deutschland weder das Bauhaus geben, noch die Künstler, die es aufgebaut hatten, bis auf ganz wenige Ausnahmen wie Oskar Schlemmer. Er blieb in Deutschland, trotzdem er als verfemt galt und sich nur noch mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten konnte. Als Professor für maltechnische Forschungsvorhaben kam er 1940 in eine Lackfabrik in Wuppertal und verbrachte in der Stadt die letzten Jahre bis zu seinem Tod 1943. In Wuppertal im Van der Heydt-Museum widmet man ihm jetzt eine große Ausstellung. Aber obwohl Schlemmer zu den wichtigsten Bauhauskünstlern zählt, hat man sich hier eher auf die danach entstandenen Kunstwerke konzentriert. Christiane Vielhaber hat die Ausstellung gesehen. Ja, was sind denn das für Bilder post-Bauhaus?
Es ist natürlich Bauhaus dabei, denn das ist der große Schlemmer, den wir kennen. Ganz am Schluss eigentlich kommt der Fokus auf die Zeit, wo er von 40 bis 43 in Wuppertal war. Sehr, 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 sehr unglücklich. Er musste angewandte Kunst machen und hat selber gesagt, das ist was für ein Leib. Aber freie Kunst, das ist was für die Seele. Und in dieser Zeit, wo er mit Willi Baumeister in Wuppertal bei Kurt Herberts in der Malfabrik sozusagen war, der eine Lackfabrik hatte, wo sie Techniken rausgefunden haben, geübt haben, was kann man alles mit Lack machen. Da sind eben ganz viele Zeichnungen entstanden, Vorzeichnungen für Lackarbeiten, aber auch experimentelle Arbeiten. Und das Museum, das Wuppertaler Museum, besitzt 300 Papierarbeiten. Und Sie können sich natürlich vorstellen, da können die, das sind Funde, mit denen die wuchern können.
Was sind das für Sujets, die ihn interessiert haben?
Der Mensch. Und zwar nicht der Mensch, so wie Sie und ich, wie wir hier stehen, sondern letztlich die Figur als Kunstwesen. Die sehen ja immer alle gleich aus. Die Ausstellung wirbt damit, dass Schlemmer als vielseitiger gezeigt wird. Er ist einseitig. Er ist einseitig in seinem Menschenbild. Es sind immer die Köpfe im Profil, flache Stirn, fast wie eine Nase an die Wand gelaufen, dann immer so ein Kussmund. Es ist eigentlich so eine mykenische, antike Form von Kopf und immer dasselbe. Und Sie haben das Gefühl, auch in den letzten Räumen, wo diese ganzen Zeichnungen sind, die eigentlich etwas zu tun haben mit dem, was die Maler da machen, also machen müssen. Die probieren Pinsel, die probieren Lacke aus. Und immer nur dieselben Profile, dieselben Gesichter. Also ich habe wirklich das Gefühl, der konnte die einfach so aus dem FF. Also es ist kein Menschenbild. Es ist einfach, es sind Kunstwesen, die er, und man kennt ihn ja auch von dem triadischen Ballett, die er inszeniert, die er in eine Choreografie in den Raum setzt. Und er macht das unheimlich geschickt in der Malerei. Die Formen sind immer angeschnitten. Und dadurch wirken sie irgendwie monumental, auch wenn die Bilder klein sind. Und sie wirken alle somnambul. Also die stehen da, die stehen mal am Fenster. Manchmal denken sie wirklich an großes Theater, wo die Leute sich aber nichts zu sagen haben. Aber was in dieser Ausstellung für mich so toll war, Sie kennen doch Drosselbart. Und wo die Königstochter dann sagt, den will ich nicht und den will ich nicht und diesen mit diesem hässlichen Bart schon will ich auch nicht. Und dann muss sie ja den Bettler nehmen. Und der Bettler geht mit ihr durch das ganze Land. Wem gehört das Schloss? Das gehört dem Drosselbart. Wem gehört das? Das gehört dem. So. Und sie gehen durch diese Ausstellung und sie sehen nicht nur Baumeister. Sie sehen Cézanne, sie sehen Picasso, sie sehen Klee, sie sehen alles. Und dann gucke ich immer, und wem gehört das? Dem Wuppertaler Museum. Und da können die eben auch aus dem Vollen schöpfen und können zeigen, wo hat er angefangen? In Stuttgart studiert, mit Baumeister, bei wem? Bei Hölzel und so. Was haben die anderen gemacht? Was hat ihn fasziniert?
Genau, aber was hat Cézanne in der Ausstellung von Schlemmer zu suchen?
Schlemmer hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt, also diese kubistische Landschaftsauffassung, das ist eigentlich was, was mir so ganz nahe kommt. Da ist auch zum Beispiel der Hagener Torso von Wilhelm Lehmbruck zu sehen. Das ist wiederum eine Körperform, die ihn angesprochen hat. Mhm. Aber es ist eben auch Seurat. Und wenn Sie hören Seurat ist ja ziemlich schwarz-weiß und alles gepünktelt. Mhm. So, die Menschen im Park, die Menschen an der Seine und so. Und wenn Sie durch die Ausstellung gehen, dann sehen Sie ganz am Schluss bei diesen Zeichnungen, auch die er für Herberts gemacht hat, von den Arbeitern da im Lackatelier, da ist er wieder ganz nah bei Seurat. Also dieses Verschattete, dieses Verschwindende, dieses Somnambule, dieses Nicht-Greifbare, was auch seine Figuren eben auf der Bauhaustreppe haben.
Also er hat quasi einen Bogen zurückgeschlagen zu seinen Anfängen. Aber wenn ich Sie verstehe, Sie sprechen ganz viel von Formen, die seine Zeichnung auszeichnen. Also das Bauhaus hat ihn ja doch nie ganz losgelassen.
Das Bauhaus hat ihn nicht ganz losgelassen. Was ihn am Bauhaus eigentlich gestört hat, war das Vermischen von angewandter und freier Kunst. Er hat am Bauhaus zum Beispiel Aktzeichnen gemacht mit den Studenten. Und das war eigentlich das, was er wollte. Also diese Vermischung. Und er hat immer gesagt, die freie Kunst. Und dann kommt es nämlich, als er in Wuppertal ist. Und er muss auch Tarnanstriche machen und sowas alles, was eigentlich ist. Und seine Familie war auch in Stuttgart mit den Kindern. Er war ganz unglücklich. Das war aber die Zeit, wo abends Verdunklung war, wo Krieg ist. Und dann merken sie nämlich, da kommt seine Seele plötzlich. Also was er tagsüber machen muss Und dann abends guckt er aus seinem Fenster und er sieht die Schwebebahn, er sieht die Flakfeuer und alles das, diese Fensterbilder. Und da ist er wieder ganz nah bei sich und weniger am Bauhaus, sondern da ist eigentlich ganz große Empfindung.
Also diese Bilder sind auch persönlicher, zeigen das Innenleben stärker als die früheren Werke.
Ja, das würde ich sagen, denn von Innenleben ist sonst eigentlich nicht zu sehen. Seine Sicht auf die Welt oder seine Sicht auf die Figuren oder so, das ist was Dramaturgisches, das ist nicht so richtig hier gefühlt.
Und das Museum möchte auch noch die Verbindungen zu den Zeitgenossen aufzeichnen, zu den Kollegen, mit denen er in der Lackfabrik gearbeitet hat. Wie ist das gelungen?
Wunderbar. Ich meine, den Schlemmer erkennen sie immer sofort, aber dann sind von Kandinsky ist ein hinreißendes Bild dabei, heißes Weiß oder heißt das, das sind eigentlich, ja, was sind das, Segelboote oder so, oder von Muche, das ist dann wie Klee, dann sehen sie Klee, diese Felder und sie sehen eigentlich, alle werden modern, alle versuchen abstrakt und was macht Schlemmer? Figur, Figur, Figur. Sie denken vielleicht, er kann nicht anders, vielleicht will er auch nicht anders und ganz am Schluss dann doch wieder Landschaften.
Oskar Schlemmer im von der Heydt Museum in Wuppertal. Morgen beginnt die Ausstellung. Vielen Dank an Christiane Vielhaber. Seit 1923 wird der Büchnerpreis vergeben, die renommierteste deutsche Auszeichnung für Literatur. Gottfried Benn hat ihn erhalten. Max Frisch, Paul Celan, Günter Grass, Peter Handke, Christa Wolf, Reinhard Götz und in diesem Jahr Lukas Beerfuß. Der Schweizer Dramatiker sei ein herausragender Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, so die Jury, der in einer distinkten und dennoch rätselhaften Bildersprache in seinen Werken durchdringen sich nervöses politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse am exemplarischen Einzelfall. In diesem Moment hält Lukas Beerfuß in der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt seine Dankesrede. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau ist vor Ort. Ja, Lukas Beerfuß gilt als politischer Autor. Ist er oder beziehungsweise war er das auch in seiner Rede?
Ja, sie läuft gerade noch, Sie haben es gesagt. Ich bin jetzt hier im Backstage-Bereich des Theaters, um mich herum Scheinwerfer, die repariert werden. Das passt eigentlich gut zu Lukas Beerfuß. Theaterscheinwerfer, er hat ja 26 Theaterstücke bis jetzt geschrieben, 3 Romane, 2 Essaybände, Erzählungen, Hörspiele, Reden und so weiter. Doch der Kernsatz tatsächlich heute der Büchnerpreisrede, die gerade noch läuft, ist eine friedenspolitische Botschaft, nämlich die, ich bin ein Schriftsteller aus dem Europa des 20. Jahrhunderts, welche Faden ich auch immer aufnehme, hinter der nächsten oder spätestens der übernächsten Ecke führt er zu einem Massengrab. Und das war die klare Ansage. Vor 30 Jahren, so sagt Beerfuß, gibt es einen Lichtblick in der Geschichte, den Mauerfall nämlich, den wir ja gerade begehen. Doch schon zwei Jahre später gibt es das Massaker von Sarajevo, das Erschrecken etwa des damaligen deutschen Außenministers Joschka Fischer, Auschwitz, das darf in Europa nie wieder geschehen. Deshalb, nachdem Sarajevo nicht verhindert werden konnte, NATO-Bombardements auf Belgrad. Lukas Beerfuß sagt dann, später ist er nach Auschwitz gefahren und in seiner Rede heute sagt er, ich bin dort geblieben, in Auschwitz, dort bin ich noch immer. Also ein Plädoyer für das unbedingte Erinnern gegen jeden Gedanken, das 20. Jahrhundert doch mal auf sich beruhen zu lassen.
Ein Bezug zu Georg Büchner gehört sicher für die Preisträger. Welchen hat denn Beerfuß gewählt?
Er hat die berühmte Stelle aus dem Büchner-Drama Dantons Tod genommen. Das ist sehr bekannt. Was ist es, was in uns lügt, stiehlt, hurt oder mordet? Danton wird im Büchner-Drama als Schlechter beschrieben, der sozusagen einen Moment des Zweifels hat. Und Beerfuß lässt ihm das aber überhaupt nicht durchgehen, diesen Zweifel der Danton. So tönen sie immer, sagte die Mörder ausnahmslos. Sie argumentieren dem Sachzwang, dem Befehlsnotstand, dem Schicksal, dem sie ausgeliefert seien. Also ein gnadenloser Beerfuß mit Bezug zu diesem Danton in Büchner.
Sie haben es ja schon gesagt, was ihn umtreibt, das ist die Erinnerung an die Verbrechen der Vergangenheit und dass bald niemand mehr da sein wird, davon zu erzählen, kein Zeitzeuge mehr. Welchen Schluss zieht er daraus?
Ja, interessant, er sagt, die Unruhe, die er verspürt, die kommt auch daher, dass er glaubt, wenn jetzt die Letzten sterben, ist der Bejarano erwähnte, dann könnte es sein, dass dann die Beliebigkeit und die innere Zerrüttung, die unsere Zeit bestimmen und die wir ja alle spüren, dass die auch daher rühren, dass man Angst hat vor dem Vergessen, vor dem Verlust von Orientierung, wenn die Zeitzeugen weg sind. Und er sagt, wir alle tragen Verantwortung für eine wache und wachsame Erinnerungskultur. Beerfuß betont dabei auch in der Rede die Bedeutung der Archive, des präzisen Hinschauens. Anschauens, des genauen Benennens der Täter. Ein Schlüsselsatz auch, wer den letzten Krieg vergisst, der bereitet schon den nächsten vor.
Gibt es denn überhaupt Hoffnung für ihn? Lässt er einen Lichtstrahl durch in seiner Rede?
Naja, also mit dem Hinweis auf 30 Jahre Mauerfall und die Selbstbefreiung und die Menschen in Leipzig und Berlin, denen wir dankbar sein müssen für diese Selbstbefreiung, das war ja schon ein Hoffnungsschimmer. Aber er sagt, die Hoffnung heute ist die, dass wir eben doch keine Puppen sind, wie Danton es sich vielleicht erhofft hatte in Büchners Drama. Es sind eben nicht unbekannte Gewalten, die an den Drähten ziehen. Und er sagt, Freiheit und Empathie sind niemals umsonst. Das sei wahr, aber möglich sind sie immer, in jedem Augenblick. Das sagt Barefoot mit Büchner, und er sagt, mit Büchner teilt er auch den Punkt, dass Zynismus und Resignation nur andere Worte für Feigheit seien, und es gelte also an der Möglichkeit festzuhalten, eines Tages eben vom Lügen, Huren, Stehlen und Morden zu lassen. Trotzdem, das ist dennoch das einzige Wort, das Barefoot für seine Poetik gelten lassen möchte. Das betonte auch die Laudatorin Judith Gerstenberg soeben hier im Darmstädter Staatstheater. Trotzdem gegen diese Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts gerichtet.
Lukas Barefoot, der diesjährige Preisträger des Georg-Büchner-Preises, hält gerade seine Dankesrede. Ludger Fittkauer war das live aus Darmstadt. Vielen Dank. Und morgen senden wir die ganze Rede in unserer Sendung Kulturfragen ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und hier in Kultur heute fehlen noch die Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Es ist wie letztes Jahr. Den Festspielen in Bad Hersfeld droht ein dickes Defizit. Die Sommersaison 2019 des Freilichttheaterfestivals wird laut einer Risikobewertung mit einem Minus von fast 500.000 Euro zu Buche schlagen. Die Zahlen stammen vom Stadtkämmerer. Eine Festspielsprecherin hat die Angaben bestätigt, meinte aber, dass die endgültigen Abrechnungen noch nicht vorlägen. Im vergangenen Jahr hat es bei den Bad Hersfelder Festspielen auch schon ein Minus in einer ähnlichen Höhe gegeben. Der Etat der Festspiele lag 2019 schon bei rund 8 Millionen Euro. Das Defizit erklärt die kaufmännische Leiterin hauptsächlich mit zusätzlichen Personalkosten. Diese seien durch Krankheitsfälle und Überstunden entstanden und dafür gebe es keine Reserven im Budget. Es habe immer wieder Personal nachverpflichtet werden müssen, um den Spielbetrieb sicherzustellen, sagte sie der Hersfelder Zeitung. Anlass zur Panik ist das Minus wohl nicht. Laut dem Stadtkämmerer kann es mit Mehreinnahmen aus anderen Bereichen ausgeglichen werden. Für Unmut bei der Stadtpolitik sorgt es trotzdem. An der ehemaligen innerdeutschen Grenze gibt es rund 900 Gedenkorte und Museen. Und ein großer Teil der Museen hat mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Davon berichtet der Forscher Christian Hellwig. Er arbeitet an der Universität Hannover bei der Forschungsgruppe Grenzgeschichten. Hellwig hat der deutschen Presseagentur gesagt, dass sich viele der kleinen Museen nach der Wende auf ehrenamtlichem Engagement gegründet hätten und ihnen jetzt sowohl finanzielle Mittel als auch Nachwuchs fehlten. Auch die Konservierung und Sicherung der Sammlungen sei schwierig. Man müsse sich fragen, was mit diesem, Zitat, erinnerungskulturellen Schatz passiere, wenn nicht Strukturen für seinen Erhalt geschaffen würden. Der Konflikt um den Dokumentarfilm Verteidiger des Glaubens über Benedikt XVI. Geht weiter. Der Regisseur Christoph Röhl hat mit Unverständnis auf die Kritik aus Kirchenkreisen reagiert. Röhl sagte dem Portal katholisch.de, dass der Film auf einer deutschlandweiten Kinotour überwiegend positive Resonanz erhalten habe. Vor allem bei gläubigen Katholiken, die ihn sehr dankbar aufgenommen hätten. Sein Film sei nicht nur ein Porträt über den emeritierten Papst Benedikt XVI., sondern decke vielmehr Strukturen innerhalb der katholischen Kirche auf, die zu dem massiven Vertrauensverlust nach dem Missbrauchsskandal geführt hätten, sagte Röhl. Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, hatte vorher gesagt, der Film transportiere ein stark verzerrtes Bild von Benedikt XVI. Der Privatsekretär Ratzingers, Kurienerzbischof Georg Genswein, kommt selbst im Film zu Wort und hatte den Film als, Zitat, Sauerei und Debakel bezeichnet. Am Donnerstag war ja ein Großteil der Shuri-Burg im Süden von Japan in Flammen aufgegangen. Wir hatten auch hier bei Kultur heute darüber berichtet. Die Polizei untersucht gerade, wodurch das Feuer in dem UNESCO-Weltkulturerbe ausbrechen konnte und kann jetzt zumindest eine Möglichkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Brandstiftung war es den Behörden zufolge wohl nicht. Die Polizei hat Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet und dabei keine Hinweise auf einen Brandstifter gefunden. Die Schuriburg wurde etwa seit dem 15. Jahrhundert genutzt, nach dem Zweiten Weltkrieg aufwendig restauriert und gehört seit 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Und das war Kultur heute hier im Deutschlandfunk. Folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Mascha Drost. Ich wünsche noch einen schönen Abend.